Am 3. August 2022 greift das FBI zu. In einem Industriegebiet in Providence, Rhode Island, wollen sie Paul Diogenes endlich festnehmen. Seit Monaten sind sie hinter dem Koch her. Nun ist es Zeit, ihm das Handwerk zu legen. Auf einem Parkplatz umzingeln sie ihn, doch mit quietschenden Reifen entkommt Paul seinen Verfolgern. Wieder einmal. Paul Diogenes hat zu diesem Zeitpunkt schon viele Leben gelebt. Er schließt seine Ausbildung an einer renommierten Kochschule ab, er arbeitet in London, verkauft in Rhode Island erfolgreich mehrere Restaurants und besitzt das angesagteste Restaurant von Boston. Im 33. Stock des Bay Tower, mitten in Downtown. Hier fließt Champagner, hier werden Hummer serviert. Paul lebt. Und die Stadt liegt ihm zu Füßen. Er gilt als aufstrebender Star am Gastrohimmel und als ein Mann mit einem Händchen für gute Geschäfte. Freunde und Bekannte vertrauen ihm dabei, leihen ihm Geld, bis er sie alle hinters Licht führt und das Kartenhaus des kreativsten Hochstaplers der jüngeren Restaurantgeschichte zusammenfällt.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temmen, Florian Rietzer und dem besten Gast aller Zeiten.
Herr Mörling. The Myth, the Man, the Legend hinter dem Instagram-Kanal Berlin Food Stories. Wenn man wissen möchte, wo man in Berlin die besten Burger und die feinsten Sternemenüs bekommt, schaut man bei Per vorbei. Hunderte von Restaurants hat er von innen gesehen. Nicht nur in Berlin, nee, auf der ganzen Welt. Er weiß, was es braucht, um in der Gastronomie erfolgreich zu sein und wo möglicherweise Fallstricke liegen. Wir könnten uns keinen besseren Gast für diese Folge vorstellen. Schön, dass du da bist.
Schön, hier sein zu können.
Ja.
Was eine Ehre. Ich freue mich. Wirklich.
Sehr cool.
Wir wollen nicht allzu sehr über Berlin heute sprechen, weil es gibt ja auch Leute, die vielleicht nicht nur in Berlin essen gehen, sondern auch in anderen Teilen der
auch gut so.
Des Landes. Aber wir werden ja auch über eins der schicksten Restaurants in Boston heute sprechen, über eins, das hochgehypt wurde über Jahre. Und mich würde schon mal interessieren, was du gerade in Berlin so als den heißesten Scheiß bezeichnen würdest.
Der heißeste Scheiß in Berlin ist natürlich eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird und die auch irgendwie ein bisschen subjektiv ist. Das muss man auch für sich selbst entscheiden. Aber ein Laden, über den gerade alle reden, ist natürlich das Luna d'Oro im Klärchens Ballhaus. Mhm. Der Relaunch von diesem legendären Alt-Berliner Tanzlokal in ein Restaurant. Eine halt moderne Berliner und deutsche Küche mit einem humorvollen Twist. Du hast frittierte Spreewaldgürkchen.
Geil.
Du hast einen Broiler, du hast Klops, aber auch als Nachtisch Götterspeise. Und du hast Sachen wie Windbeutel gefüllt mit Softeis. Und aber auch natürlich das Signature Dish ist der Mad Eagle auf der Karte.
Nicht dein Ernst.
Der wirklich auch einfach sich optisch einiges herbringt und genau diesen humorvollen Twist hat. Das ist ein gutes Beispiel, was gerade in Berlin los ist. Gute Küche von Köchen, die alle auch in den besten Restaurants der Welt gearbeitet haben, zum Beispiel dann in Sternerestaurants, aber mittlerweile halt dann sagen, okay, ich nehme dieses Wissen und diese Techniken und mache halt den besten Mad Eagle und die beste Götterspeise. Ja. Das finde ich super interessant.
Haben die vielleicht auch alle keinen Bock mehr auf diese Sterne-Getue und Gehabe?
Teilweise auf jeden Fall, ja, doch. Also es war ja ein bisschen so diese Covid-Phase, die ganzen Lockdowns, hat in der Gastro halt so wirklich ein kleines Erdbeben ausgelöst. Vor allem in den Köpfen der Leute. Was war genau das erste Mal, hatten halt die ganzen Leute die Chance, so ein bisschen sich zurückzulehnen, aus diesem krassen Grind rauszukommen und sich so ein bisschen von außen zu sehen und so, puh, was mache ich eigentlich? Ja.
Ich finde es gut, dass du Covid ansprichst, weil wenn man die Zahlen kurz zusammenrechnet, 1999 beginnt er diesen Job, 20 Jahre später, wir werden auch da noch drauf zurückkommen.
2019.
Also Paul Diogenes hat auch möglicherweise während Covid noch sein Unwesen getrieben.
Spannend.
Er arbeitet in einem der schicksten Restaurants in Boston. Er dreht dort richtig auf. Seine kriminelle Karriere dreht dort richtig auf. Habt ihr eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte?
Gute Frage. Also die Leute wissen ja oft auch nicht, wie sehr Kriminalität und Gastro Hand in Hand geht. Ne? Vielleicht hat er ja illegal Leute in seinem Betrieb beschäftigt. Das ist natürlich auch ein Thema, vor allem in den Staaten oft. Aber ob das FBI interessieren würde, wahrscheinlich
Drogen
nicht.
Drogen hatten wir jetzt noch nicht, ne? Er hat ja Drogen. Schon mal mit Marihuana. Einstiegsdroge.
Genau, er hat ja, he has a record, wie man so schön sagt in den Staaten. Ne? Vielleicht hat er auch seinen Betrieb genutzt, um seine seine Rauschgiftkarriere auf irgendeine Art und Weise fortzuführen, wer weiß.
Ich glaube, wir können festhalten, wir können uns erstmal alles vorstellen.
Genau. Sehr gut. Es wird nicht bei einer Straftat bleiben, vielleicht kann ich so viel sagen.
Wie ist nochmal sein Name?
Paul Diogenes.
Paul Diogenes.
Ja. Wir werden ihn natürlich auch sehen später. Wollen wir reingehen?
Denn er ist heute hier.
Bitte.
Welcome, Paul.
Bevor wir loslegen, ganz wichtig, abonniert unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl und natürlich auf Instagram unter Was schmeckt dahinter. Da gibt es auch immer ein bisschen Begleitmaterial zu unseren Folgen. Fangen wir an, oder?
Jo.
In Massachusetts, einem der wohlhabendsten Bundesstaaten der USA, ist die Stadt Fall River das arme, hässliche Entlein. Das durchschnittliche Jahreseinkommen ist nur knapp halb so hoch wie im restlichen Land. Hier wird 1972 Paul Diogenes geboren. Seine Mutter Maria ist erst wenige Jahre zuvor von Portugal in die USA gekommen. Pauls Halbschwester Donna war dort schon auf die Welt gekommen. In den USA angekommen, trifft Maria auf einen Mann, mit dem sie sich ein neues Leben aufbauen will. Doch dieser Mann, Pauls Vater, verlässt die Familie und Maria steht vor dem Nichts in einem unbekannten Land. Zusammen mit ihren beiden Kindern zieht sie nach Providence, Rhode Island, eine Großstadt nur wenige Minuten von Fall River entfernt. Hier fängt sie an, in unterschiedlichen Restaurants zu arbeiten. Sie nimmt jede noch so harte Arbeit auf. Hauptsache, sie kann ihre Familie ernähren. Auch Donna fängt bald an zu arbeiten und der kleine Paul ist oft stundenlang auf sich alleine gestellt. Aber nicht nur Marias und Donnas Abwesenheit zeigt Auswirkungen, nein, Paul fehlt ein Vater. Dass der nicht da ist, prägt den Jungen. In Providence wohnt die kleine Familie in Federal Hill. Seit den 50er Jahren beherrscht die italienische Mafia die Gegend. Wenn Paul, der Teenager, auf der Straße unterwegs ist, sieht er, wie links und rechts Geschäfte gemacht werden. Legal und illegal. Die Welt der Halbstarken zieht ihn an. Er will dazugehören und verleugnet dafür ungeniert seine portugiesische Herkunft. Er merkt, wie leicht ihm das fällt, das Lügen. Das bedeutet nicht, dass er sich von seiner Mutter distanziert. Ihre Arbeitsmoral beeindruckt ihn und ist ein Vorbild. Oft hilft er seiner Mutter in einem der Restaurants aus, Kartoffeln schälen, Tische abräumen, Geschirr abwaschen. Bald fängt er an, selber zu kochen. Er liebt es in den Restaurants. Es ist eine andere, eine bessere Welt. Für seine Halbschwester Donna ist die Gastronomie ein Ausweg aus den schwierigen Verhältnissen, in denen sie aufwachsen. Doch für Paul geht es immer tiefer hinein. Mitte der 90er Jahre hat Paul mehrere Verfahren gegen sich laufen. Kreditkartenbetrug, Urkundenfälschung, Marihuana-Besitz, Identitätsdiebstahl. 1996 geht er dafür 5 Monate ins Gefängnis. Und 1997 noch einmal. Wenn er rauskommt, ist die Arbeit als Koch das Einzige, das ihm Struktur gibt. Hier fühlt er sich wohl, hier kann er kreativ sein. Und für eine Weile hilft Paul diese Struktur. Zur gleichen Zeit, etwa eine Stunde nördlich in Boston, steht Gerald Blakely im 33. Stock des Bay Tower. Seinem Bay Tower. Der Wolkenkratzer liegt im Financial District von Boston. Von hier hat man einen einzigartigen Blick über die Stadt, den Charles River und den Hafen. Das Hochhaus lässt Gerald Blakely 1977 bauen. Das Geld dazu hatte er. Mit Immobiliengeschäften hat er es in den 50er und 60er Jahren zu Reichtum gebracht. In seinem Portfolio befindet sich auch bald das Ritz-Carlton von Boston. Doch sein ganzer Stolz soll der Bay Tower werden. Und darin, im 33. Stock, das Bay Tower Restaurant. Als er das Restaurant 1977 eröffnet, sind er und seine Frau, die Chirurgin Tenley Albright, ganz oben in der High Society von Boston angekommen. Sie feiern Partys mit Ronald Reagan, Mikhail Gorbatschow und dem Schauspieler Jack Lemmon. Die Älteren kennen ihn vielleicht aus Manche mögen's heiß. In einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 7 sagt er, ich kenne alle Hotspots von Rom, Paris, New York und London. Und ohne Frage, der Bay Tower in Boston ist der romantischste Ort auf der Welt. Wartezeiten von 3 Monaten sind zu dieser Zeit völlig normal für das Bay Tower Restaurant. Ein absoluter Traum für Gerald Blakely. Sein Plan ist aufgegangen. Doch Gerald Blakely ist auch ein Geschäftsmann. 1983, auf der Höhe des Erfolgs, möchte er das Ritz-Carlton und den Bay Tower verkaufen. Das Problem ist nur, die beiden Gebäude liegen sehr weit auseinander. Seine Interessenten wollen nur das Ritz-Carlton. Der Bay Tower? Na, eher nicht. Zu riskant. Doch ohne den Glamour der edlen Hotelmarke, die Gerald Blakely verkauft, verliert das Bay Tower Restaurant an Glanz. Auch Ende der 90er Jahre ist Gerald Blakely weiterhin auf der Suche nach einem Käufer für den Bay Tower. Um den Laden attraktiv zu halten, steckt er im Jahr mehrere hunderttausend Dollar in das Restaurant. Und nicht nur das, auch seine Restaurantmanager springen ihm reihenweise ab. Doch 1999 bekommt er einen spannenden jungen Koch auf den Schreibtisch. Mit 27 hatte dieser Mann schon eine erstklassige Kochausbildung absolviert, Arbeitsaufenthalte in London und erst kürzlich 2 Restaurants erfolgreich verkauft. Einen aufstrebenden Koch konnte er gut gebrauchen, um das Restaurant auf Vordermann zu bringen und ihm den Glanz der alten Tage zu verleihen. Doch dieser Mann sitzt wieder einmal in Handschellen auf einer Polizeistation. In diesem Moment ahnt Paul Diogenes noch nichts davon, dass er im Bay Tower Restaurant bald als Sous-Chef beginnt.
Spannende Story.
Voll.
Das ist mal ein bisschen sind die Hintergründe der beiden wichtigsten Personen, die uns heute über den Weg laufen werden.
Also ein Mann, der verzweifelt versucht, seinen Laden loszuwerden.
Mhm.
Und für den es ganz gelegen kommt, dass da ein junger aufstrebender Koch,
ja,
der schon 2 Restaurants erfolgreich verkauft hat.
Mhm.
Der zwei, wann hat er denn diese 2 Restaurants verkauft? Ja. Als er im Gefängnis war? Wann, was hat das, war diese Timeline ist sehr, ja, äußerst unklar.
Ja.
Aber wie gesagt, das haben wir ja schon gehört, ein krasser Hustler. Italienische Mafia, ich denke, ich habe so Goodfellas-Vibes, mhm, auch, wie er durch diese Straßen läuft als kleines Kind. Ja.
Ich habe 2 Bilder mit von Paul.
Juhu.
Und zwar eins, wo er normal in einem Restaurant ist.
Ja.
Und ich habe sein Fahndungsfoto dabei. Was wollt ihr zuerst sehen?
Ich bin voll gespannt, weil ich habe schon ein Bild von diesem Typen im Kopf, muss ich sagen.
Ich zeige euch zuerst das Bild sozusagen in seinem Restaurant.
Okay, ich bin
das
gespannt.
Ist okay. Gar nicht, ja, mal so alt.
Okay, los geht's.
Ist ein gut aussehender Typ.
Ja.
Ah ja, habe ich mir vorgestellt. So.
Hat so ein bisschen den Golfer-Vibe, diese Golfcap auch,
stimmt,
oder?
Stimmt.
Ja, was steht da drauf?
Also,
Chef Paul. Aber es ist eine Nike-Cap.
Chef Paul.
Ist das eine Cap oder ist das so eine?
Ja, ich glaube, das ist eine Nike-Cap, oder?
Ah. Was mir jetzt am ersten auffällt, ist diese sehr, sehr dicke Uhr am Arm. Oh, ja. Die sieht nicht billig aus.
Nee,
die,
er sitzt auch vor einem Teller, ja, mit Seafood, ne?
Ja, sehr schwierig zu erkennen, was es auf diesem Teller ist.
Irgendwas mit Seafood, würde ich denken. Irgendeine Muschel.
Ja, also ich bin ja, was optisches Erkennen von Essen angeht, wirklich professionell. Aber das kann ich beim besten Willen. Das ist das Muscheln, oben ist ein Brot drauf, aber
ob sieht ein bisschen Pasta aus wie Reis mit Scheiß.
Es sieht
ich finde,
sehr
es könnte auch ein Lachsfilet oben drauf sein, oder?
Ja.
Naja, wir werden es nie erfahren.
Aber es sieht eigentlich ziemlich so, sieht ziemlich nett aus.
Ja,
Typ oder?
Golfer, finde ich, hat es auf jeden Fall hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ja, ne? Und wir lieben ja Golfer in diesem Podcast.
Er hat aber auch einen sehr durchdringenden Blick, würde ich sagen. Und er hat auch ein bisschen den Schalk im Nacken.
Da ist irgendwas in diesen Augen. Ne?
Ja.
Du hast vollkommen recht.
Ich sag mal so, vorher, nachher.
Oh,
das finde ich nochmal. Aber anders, ne? Er ist auf jeden Fall gealtert, hat ein paar Kilo verloren.
Ach du Liebe. Ja, und jetzt wissen wir auch, warum er die Cappy
so
trägt.
Weit auseinander. 2-3 Jahre.
Nicht mehr.
Dürfen das nicht sein.
Mhm. Okay, ja, aber mental liegen da auf jeden Fall 10 Jahre dazwischen.
Der Mann hat einiges gesehen.
Einiges durchgemacht. Was mir jetzt auffällt an dem Foto ist, er hat so ein verschmitztes Lächeln, ne?
Aber das hat er auf beiden, ne?
Ja, aber hier noch mehr. Er sieht jetzt nicht todesunglücklich aus auf seinem Fahndungsfoto.
Nee, er sieht so aus, als wüsste er mehr als alle anderen.
Er sieht sowieso, ich habe meine Kohle irgendwo versteckt und ihr wisst nicht wo.
Genau. Er wusste mehr als alle anderen. Ich habe jetzt schon beschrieben, wie Gerald Blakely immer wieder Geld zuschießen musste. Also wirklich seit Mitte der 80er Jahre schießt er da Geld zu. Ist das über die letzten Jahre noch schwieriger geworden, dass man wirklich mit Restaurants Geld verdienen kann? Weil mein Gefühl ist, es wird wirklich immer alles teurer. Berlin ist mittlerweile zum Essen gehen, finde ich, schon relativ teuer.
Es wird teurer und auf der anderen Seite habe ich da auch das Gefühl, dass ständig ein neuer Laden eröffnet. Also diesen Traum dann vielleicht zu haben, was ein gut laufendes Restaurant zu haben, haben dann trotzdem noch ziemlich viele Menschen.
Es ist tatsächlich sehr schwierig und ich sage euch warum, weil oft das eigene Ego im Weg steht.
Aha, wie das?
Weil wenn man natürlich vor allem als ambitionierter Koch ein Restaurant aufmachen will, hat man einfach sehr viele Ambitionen und Wünsche und Träume und Erwartungen, wie so etwas aussehen soll. Vor allem, wenn du mal in besseren Betrieben gearbeitet hast, ausgebildet wurdest und so weiter.
Dass man noch einen Teller mehr macht.
Ja, genau, noch einen Teller, dass man einfach noch mal eine Zutat, noch ein Gel, okay, noch ein Schäumchen, weil dann vielleicht kommt der Michelin-Tester und wirklich gibt einem diesen heiß ersehnten Stern. Und die Restaurants, die heutzutage wirklich Geld verdienen,
ja,
das sind keine Sternrestaurants. Das sind die Goldies, die Munchies, die Taqueria al Osso, Wang Cheng Noodles,
ja.
Wo einfach es jeden Moment, wenn du rausgehst, steht eine Person vor dieser Tür und will reinkommen,
ja.
Will was essen und gibt halt innerhalb von 60 Minuten 50 Euro aus und ist dann wieder weg. Und dann kommt die nächste Person.
Ah, ja klar,
darum stimmt. Geht's. Und idealerweise heutzutage, wo die Kids auch mit dem Handy aufkreuzen und ja. Das dann auch posten. Man muss es auch sagen, ich will noch mal kurz reingrätschen und sagen, das ist natürlich in den Staaten ganz anders auch. Mhm. Also in den Staaten ist im Restaurant-Business viel mehr Geld. Es wird viel mehr Geld umgesetzt in den Staaten. Also die Voraussetzungen jetzt in diesem Tower in Boston sind natürlich total anders, als jetzt in Berlin ein Restaurant aufzumachen. In Berlin machst du mit höherer Gastronomie weniger Geld. In den Staaten verdienst du dort viel mehr Geld. Es wird auch viel Geld mehr umgesetzt. Weil einfach, es wird mehr Geld ausgegeben. Mhm. Es wird einfach auch, das Personal ist billiger oft. In dieser Küche hast du einfach hinten 20 Mexikaner, die kochen und die wahrscheinlich noch nicht mal Best Case, Minimum Wage verdienen, aber dann Worst Case einfach bar bezahlt werden.
Paul steht also jetzt kurz davor, im Bay Tower Restaurant in Boston seinen Job anzutreten.
Als Sous-Chef hast du gemeint, ja?
Als Sous-Chef. Ja. Mhm. Paul konnte es nicht lassen. Nach seinen 2 Gefängnisaufenthalten schien sein Leben in geordnete Bahnen zu kommen. Er arbeitete in einem brasilianischen Pizzaladen, whatever that is, und beginnt eine Beziehung mit Stella, einer alleinerziehenden Mutter.
Die Brasilianer machen viel Pizza übrigens, Side Note. Ja, wichtig, ein riesen, riesen Ding. Die brasilianische Pizza ist auch eine eigene Art von Pizza.
Also, das wollte ich gerade
so eine Thin Crust Pizza. Ja,
okay.
It's a thing.
Thin Crust, okay. Mhm.
So, das habe ich nicht in meine Recherche mit aufgenommen.
Na, dafür haben wir ja Per hier.
Richtig. Doch 1999 wird Paul wieder verhaftet. Diesmal wegen Vorspielung falscher Tatsachen. Dass er nicht wieder ins Gefängnis muss, liegt allein daran, dass er die Tat sofort eingesteht. Seine Schwester Donna weiß, wenn sich jetzt nichts ändert, ändert sich nie etwas. Sie bittet ihren Mann, Mark Sapienza, in Boston ein gutes Wort einzulegen. Mark ist dort Küchenchef im Le Méridien Hotel und in der Stadt generell gut vernetzt.
Eine Frage habe ich. Wie weit ist denn Boston von Fall?
Fall River, Providence. Also Providence ist schon Rhode Island und Fall River ist sozusagen einfach auf der anderen Seite von der Bucht. Aber das ist Massachusetts und Boston ist ungefähr eine gute Stunde nördlich von Providence.
Auch
ins Bay Tower Restaurant hat er einen Draht. Er leitet den Lebenslauf von Paul weiter. Ihr wisst, was passiert. Wenige Monate, nachdem Paul mit einem Fuß im Gefängnis stand, beginnt er seinen Job als Sous-Chef im Bay Tower Restaurant. Und Paul macht sofort Karriere. Innerhalb eines Jahres steigt er vom Sous-Chef zum Küchenchef auf. Kurz darauf übernimmt er dann als Restaurantleiter das Geschäft. Nichts mehr mit dreckigen Geschäften auf der Straße. Jetzt war er ein kleiner Star in der Restaurantszene von Boston. Er genießt das Rampenlicht, fährt einen Mercedes, schmeißt große Partys für seine Belegschaft und genießt das Leben in vollen Zügen. Doch bald beginnt die Fassade des erfolgreichen Kochs zu bröckeln. Gäste beschweren sich über die Qualität des Essens, Mitarbeitende kritisieren seinen Führungsstil und einige Gastronomen in der Stadt hinterfragen offen, ob Paul fähig ist, so ein anspruchsvolles Restaurant zu führen. Wenn Gerald Blakely von all dem etwas mitbekommen hat, ließ er sich davon zumindest nichts anmerken. Sein Fokus war weiterhin, einen Käufer für den Tower und das Restaurant zu finden. Und dann, im Jahr 2000, beißt endlich jemand an. The Back Bay Restaurant Group. Ein Unternehmen aus Boston, das 36 Restaurants in der Stadt führt. Das Bay Tower Restaurant soll Nummer 37 werden. Ende 2000 einigt sich Blakely mit dem Unternehmen darauf, dass er noch einmal umfangreiche Renovierungen durchführt und das Restaurant dann an die Gruppe verkauft. Doch im August 2001 ist der Vertrag immer noch nicht unterzeichnet. Die Renovierungen verzögern sich, denn Blakely möchte die lukrativen Veranstaltungen nicht absagen, die das Restaurant am Leben halten. Auch wenn ihn das schneller ins Ziel bringen würde. Und dann kommt der 11. September 2001. Von einem Tag auf den anderen war das Restaurant im 33. Stock des Bay Tower leer. In einem Hochhaus essen gehen? Darauf hatte niemand mehr Lust. Und durch den Einbruch der Wirtschaft waren auch viele Unternehmen nicht mehr daran interessiert, ausschweifende Partys zu feiern. Die Back Bay Restaurant Group macht einen Rückzieher und Gerald Blakely muss wieder von vorne anfangen und einen neuen Käufer finden. Diesmal dauert es nur gut 1,5 Jahre, bis sich jemand meldet.
and the call came from inside the house. Paul Diogenes, sein Restaurantleiter, wollte das Bay Tower Restaurant kaufen.
Ich hatte schon, als du gesagt hast, dass dieses Unternehmen mit den 36 Restaurants den Bay Tower kaufen möchte, dachte ich kurz, dass das nicht stimmen kann. Also ich dachte schon, dass da Paul schon seine Finger im Spiel hatte, weil ich jetzt so misstrauisch bin.
Ja.
Aber das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein.
Ja, spannend. Also man darf nicht vergessen, dass der wichtigste Erfolgsfaktor im Gastro-Business ja tatsächlich der lange Atem ist, also Langlebigkeit. Und das sehe ich halt auch dauernd. Ich kann oft sehr schnell einschätzen, ob jetzt ein Restaurant, das jetzt gerade gehypt ist und wirklich auch krass abgeht, ob es das noch so in 2, 3, 4 Jahren so geben wird. Weil du merkst es so ein bisschen an der Attitude von den Leuten, die es machen.
Aha.
Wie sie das fühlen und so weiter. Ja. Vor allem siehst du halt, es gibt dann oft also Restaurant, Belegschaften, Crews und Köche, die du merkst denen halt einen gewissen Hedonismus an, die einfach natürlich aus einer Art und Weise, aus einem Teil der Branche kommen, wo halt natürlich auch viel getrunken wird und vielleicht ein bisschen, also diese
gelebt
Art
wird,
von Gastro gelebt wird. Und wirklich aus Erfahrung ist das halt einfach oft nicht sustainable. So, das geht fast immer schief.
Wir wollen Namen hören.
Nein, man sieht es. Ich kann einfach mal Namen nennen, die das Gegenteil beweisen.
So, ja.
Weil wenn man sieht, okay, die erfolgreichsten Gastronomen, zum Beispiel in Berlin, die Leute, die dann wirklich langlebig sind und langjährige Restaurant-Imperien aufgebaut haben. Wir reden hier von einem Tim Raue, wir reden von einem Teduk No, wir reden von einem Michael Heiden. Das sind alles Leute, die trinken zum Beispiel nicht. Die sind einfach in der Sache sehr, sehr, sehr straight. Die fokussieren sich 100% auf ihr Business und sind auch vor allem bei ihren Führungskräften sehr angesehen. Das sind gute Chefs und dadurch haben die einfach auch eine Langlebigkeit, ein Vertrauen vom Personal, was bedeutet, dass das Personal auch bleibt auf viele Jahre. Und das sind halt die wichtigen Erfolgsfaktoren. Wenn du jemand bist, der einfach dauernd auf die Kacke haut und wie hier Paul dicke Partys für seine Belegschaft schmeißt. Das kommt eine Weile lang gut an.
Die Alarmglocke.
Das funktioniert auch. Das kann jahrelang funktionieren. Aber aus Erfahrung, irgendwann geht das schief.
Ja, die Zeit der Arschlöcher ist vorbei.
Ja, ist leider nicht vorbei.
Ganz klar. Okay. Also,
das würde ja auch, glaube ich, jede Person aus der Branche sagen, so, nein, das ist nicht der Fall. Aber sie geht langsam vorbei. Okay. Also und wird, glaube ich, nie vorbei sein. Das ist einfach eine Branche, die Branche wird immer Arschlöcher anziehen. Mhm. So ist es einfach. Aber es hat sich schon verändert und es verändert sich gerade zum Besseren, ja.
Kurzer Einblick in meine Recherche. Heutzutage gibt es Webseiten, auf denen du Menschen recherchieren kannst und deren komplette Vorstrafen siehst. Das habe ich mit Paul gemacht. Es gibt Seiten, die geben dir sozusagen alles, was offiziell ist, an Verurteilungen, an Haftbefehlen, an Verhaftungen. Kannst du dir alles ausgeben?
Hast du da auch mal meinen Namen eingegeben?
Nein, das geht nur in den USA, glaube ich. Da steht die E-Mail-Adresse von dem drin, da steht die Wohnadresse drin, da steht drin, wie teuer sein Haus ist. Das sind alles Informationen, die ich hier nicht mit eingebaut habe, offensichtlich. Aber es ist krass und das geht halt heute. Und das wird später nochmal relevant, dass man so Leute so offen sehen kann. Ich glaube, das ging im Jahr 2000 schwieriger. Deswegen würde ich mal Gerald unterstellen, dass er von diesen ganzen Vorstrafen
nicht
so viel
wusste. Ich meine, in der Gastrobranche ist es auch nicht das Erste, was du wissen willst, ob die Person eine Vorstrafe hat.
Sehr wahrscheinlich,
meinst du? Bei anderen Berufszweigen ist das ja viel relevanter.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Ich glaube, also in den Staaten ist es schon ein Riesenthema. Dieses Vorbestraftsein ist schon ein wichtiges Thema und ich würde davon ausgehen, dass er davon wusste, weil das dieses Vorstrafenregister ist halt schon auch immer sehr öffentlich. Also es würde mich wundern, falls er nicht davon wusste.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Als sich Paul Diogenes im Januar 2003 bei Gerald Blakely meldet, weil er das Restaurant kaufen möchte, ist Gerald skeptisch. Woher soll sein Restaurantleiter das Geld haben, um so ein großes Restaurant zu kaufen? Aber Paul versichert ihm, dass er schon eine Bank hat, die ihm einen Kredit geben möchte, und dazu hat er eine Reihe von privaten Investoren, die ihn unterstützen. Gerald Blakely überzeugt das. Er lässt sich auf das Geschäft ein. Im ersten Schritt vereinbaren sie, dass sie sich die Kosten für das Restaurant teilen, bis der Verkauf offiziell durch ist. Denn das Restaurant war seit 6 Jahren nicht mehr profitabel. Die lange und komplizierte Geschichte des Bay Tower Restaurants sollte ab jetzt ein weiteres unglaubliches Kapitel bekommen. Und bevor wir jetzt in der Geschichte weitergehen, müssen wir ein bisschen was zu dem Thema Schecks wissen, weil das ist ja in den USA ein Riesenthema, bei uns nicht mehr. Ich glaube, das ist irgendwann mit den 2000ern gestorben.
Ja, mein Opa hat noch mit Schecks gearbeitet, daran erinnere ich mich.
Und wie gesagt, in den USA ist das auch bis heute ein Thema. Und Lilly, erklär uns doch bitte mal, was Schecks sind.
Mach ich. Ein Scheck ist ein Papierdokument, mit dem eine Person ihrer Bank den Auftrag gibt, Geld an eine andere Person zu überweisen. Die Empfängerin reicht den Scheck bei ihrer eigenen Bank ein, die das Geld vom Konto des Ausstellers anfordert. Bei Schecks unterscheidet man zwischen normalen Schecks und zertifizierten Bankschecks. Während ein zertifizierter Bankscheck eine verbindliche Zusicherung der Bank darstellt, dass der Betrag verfügbar ist, bietet der normale Scheck keine Garantie der Deckung. Für beide gilt, bis das Geld bei einer Scheck-Überweisung tatsächlich überwiesen ist, kann es ein paar Tage dauern. Dieser Zustand macht das System anfällig für Betrug.
Also ihr habt vielleicht eine Idee, in welche Richtung das Ganze hier gehen könnte. Aber die Ausmaße sind absurd.
Ich habe hier mal jetzt von mir ein Bild von Leonardo DiCaprio in seinem Bezugs. Wie heißt der Film?
Catch Me If You Can.
Catch Me If You Can.
Ja. Ich glaube, so glamourös war sein Leben nicht. Im Februar 2003 zahlt Paul das erste Mal Geld in das Restaurant ein. Einen Teil in bar, den restlichen Teil in zertifizierten Bankschecks. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn die Bank hat ihm ja auch Garantien für einen Kredit gegeben. Im nächsten Monat kann Paul seinen Anteil immer noch nicht komplett in bar bezahlen. Diesmal legt er Schecks vor, die von seinem privaten Konto abgebucht werden sollen. Doch die Buchhaltung des Restaurants kann diese Schecks nicht einlösen. Ein Fehler der Bank, sagt Paul. Er hat sogar einen Brief dabei, in dem die Bank bestätigt, dass das Restaurant das Geld erhalten wird. Gerald Blakely ist beruhigt, als er den Brief überfliegt. Die Rechtschreibfehler übersieht er. Wenige Tage später unterschreibt er den Vertrag, der Paul die Anteile des Restaurants übertragen soll. Jetzt müssen sie nur noch warten, bis die Schanklizenz auf Paul überschrieben wird. Dann ist er sein Restaurant offiziell los. Auf diesen Vertrag hat Paul nur gewartet. Mit dem Dokument will er nun in Boston weiteres Geld für das Restaurant eintreiben. Ein Polizist wird später erzählen, dass Paul zu dieser Zeit überall in Boston groß erzählt hat, dass ihm ja jetzt das Bay Tower Restaurant gehört. Auch einen alten Freund aus einem anderen Restaurant überredet er, ihm $70.000 vorzuschießen. Und bei einer Kreditleihfirma versucht er, sich seinen Bankkredit vorzeitig auszahlen zu lassen. Neben dem Vertrag hat er bei all diesen Gesprächen auch immer wieder Dokumente der Bank dabei, die seine Kredite als abgesichert einstufen. Trotz alledem hat Paul immer wieder Probleme mit seinen Schecks. Die Restaurantbuchhaltung kann diese weiterhin zum großen Teil nicht einlösen. Aber wenn jemand nachfragt, woran das liegt, hat Paul das passende Dokument der Bank zur Hand, in dem erklärt wird, wo der Fehler liegt.
Ich bin schon wieder an so einem Punkt, wo ich denke, wie kann der gut schlafen?
Ja, ich habe Gedanken, wie das Ganze funktionieren konnte, aber später. Als Paul wieder einmal $10.000 zum Restaurant zuschießen soll, bringt er einen beglaubigten Bankscheck ins Restaurant über $45.000. Das Restaurant soll sich davon 10.000 behalten und ihm 35.000 wieder zurückzahlen. Ihr könnt es euch denken, auch dieser Scheck lässt sich nicht einlösen. Gerald Blakely ist genervt. Um das Restaurant über Wasser zu halten, pumpt er weiterhin Geld in den Laden, obwohl er ihn ja eigentlich schon verkauft hat. War der Verkauf an Paul ein Fehler?
Ja.
Bauchgefühl schlecht. Bauchgefühl ist schlecht.
Möglicherweise. Aber es gibt keinen Weg zurück für ihn. Sehnsüchtig wartet er auf den 24. Juni 2003. Dann soll die Schanklizenz endlich an Paul übergehen und er ist das Restaurant offiziell ein für alle Mal los. Doch wenige Tage davor, am 19. Juni 2003, bemerkt die Buchhalterin des Restaurants, dass 5 Schecks des Bay Tower Restaurants fehlen. Es wurden bis dahin zwar nur 2 Schecks eingelöst, aber hier handelt es sich offenkundig um Diebstahl. Sie erzählt auch ihrem Restaurantleiter Paul Diogenes davon. Der ist entsetzt. Wie kann das denn sein? Er möchte sich eigenhändig darum kümmern, dass der Scheck wieder auftaucht. 2 Tage später hat er ihn gefunden. Der Scheck war auf einen gewissen Larry Mites ausgestellt. Ob Paul den kennt? Nein, noch nie etwas von ihm gehört. Daher hat er den Scheck zur Sicherheit auch gleich zerstört. Aber die Buchhalterin traut dem Ganzen nicht. Sie fragt bei der Bank nach einer Kopie des Schecks und stellt fest, dass Paul gelogen hat. Die 17.000 Dollar ging nicht etwa an Larry Mites, sondern an Gary Meyer. Auch der 2. Scheck, der gefehlt hat, wurde von einem Gary Meyer eingelöst. Das waren noch einmal 11.000 Dollar. Sie kennt Gary. Er ist einer der Handwerker, die im Bay Tower Restaurant die Küchengeräte und die Klimaanlage reparieren. Die Buchhalterin hat ein ungutes Gefühl und berichtet Gerald Blakely von den Vorfällen. Sie entscheiden sich, die Bank zu benachrichtigen. Gemeinsam beauftragen Gerald Blakely und die Bank die Ermittlerin Barbara Minkowitz. Und die findet sehr schnell heraus, dass Gary Meyer das Geld der Schecks nutzte, um 2 zertifizierte Bankschecks auf Paul Diogenes auszustellen. Gerald Blakely hat genug. Am 26. Juni 2003 bittet er Paul Diogenes in sein Büro im Bay Tower. Als Paul das Büro betritt, bleibt er kurz stehen. Er schaut sich um und sagt, er hat seine Brieftasche im Büro unten liegen lassen, die würde er kurz holen. Paul verlässt das Büro und beginnt die Treppe im Laufschritt runterzuspringen. Als er den Polizisten neben Gerald Blakely gesehen hatte, wusste er, was passiert ist. Blakely wusste von seinem Betrug. Was Paul zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass die Ermittlerin Barbara Minkowitz einen Background-Check durchgeführt und festgestellt hatte, dass gegen Paul Diogenes mehrere Haftbefehle vorlagen. Am 1. Juli nehmen die Polizisten nicht nur Gary Meyer fest, der mit den zertifizierten Bankchecks mittlerweile Drogen gekauft und Wetten für Paul platziert hat. Nein, sie fahren auch nach Rhode Island zu Pauls Haus. Niemand öffnet ihn, doch das ist ihnen egal. Sie klopfen laut an die Tür und rufen, sie werden so lange wiederkommen, bis er sich stellt. Und das macht er dann auch. Wenige Stunden später stellt sich Paul der Polizei. Die Ermittler finden in den kommenden Tagen heraus, dass einige Lieferunternehmen des Bay Tower Restaurants seit Monaten nicht bezahlt wurden. Ein Lieferant wartet angeblich auf 120.000 Dollar. Doch die Buchhaltung des Restaurants kann nur Rechnungen im Wert von 1.200 Dollar finden. Alles deutet darauf hin, dass Paul auch hier seine Finger im Spiel hatte. Paul Diogenes sitzt also wieder einmal in Untersuchungshaft. Doch auf mysteriöse Weise verlaufen sich ab hier die Spuren. Wir wissen nicht, ob und wenn ja, wie Paul verurteilt wird. Mit der Festnahme von Paul Diogenes am 1. Juli enden die Berichte über das Bay Tower Restaurant. In einem letzten Bericht erklärt Gerald Blakely, dass er Paul Diogenes gerne im Gefängnis sehen würde, am besten für mehrere Jahre. Ob es dazu kommt, ist unklar. Im Juni 2003 verschwindet Paul Diogenes von der gastronomischen Landkarte, bis er 17 Jahre später wieder auftaucht.
Ich habe Gänsehaut.
Ja. Wow. Also es ist wirklich, ich habe wirklich lange gesucht. Ich weiß nicht, ob er dafür verurteilt wurde. Das ist ganz absurd, weil diese ganze Geschichte ist ziemlich gut dokumentiert. Das Ende nicht. Aber unsere Geschichte ist ja auch noch nicht zu Ende.
Nee, das scheint noch nicht vorbei zu sein. Also das kann man dann nicht einsehen in dieser Online-Akte, was mit dem passiert ist.
Da stand nichts drin. Mhm. Da standen andere Sachen drin, aber nicht das. Mhm. Und zu deinem Punkt, Per, ich glaube wirklich, dass Gerald das nicht wusste, wenn erst diese Ermittlerin diese
Nein, das scheint so richtig. Ja, mhm. Ich glaube, du hast recht.
Oder er wollte es nicht wissen.
Ich glaube, er wollte es teilweise nicht wissen. Das war natürlich für ihn eine Lösung und total. Natürlich wollte er einfach auch aus diesem Laden wegkommen, das kann man ja verstehen. Ja, unglaublich, was ein Con-Artist, ja. Der gute Paul.
Ja, ja. Er hat sich 70.000 Dollar einmal geliehen von einem Freund. Das sind so Summen, wo ich mich immer frage, wie viel Geld muss man so noch rumliegen haben, dass das völlig okay ist, dass man irgendwie so einem Kumpel mal 70.000 zuschießt. Also, was war so die absurdeste Summe, die ihr mal jemand geliehen habt?
Nicht 70.000 Dollar, sagen wir mal so. Nein, das ist natürlich auch schon eine Menge, in dieser oder? Gastro, wie gesagt, in den Staaten, auch dort fließt in der Gastro auch mehr Geld.
Ja.
Da reden wir schon über andere Summen. Und das ist dann auch gar nicht mal so abnormal. Und auch als Executive Chef in den Staaten verdienst du auch mehrere hunderttausend Dollar pro Jahr. So, das ist schon sind andere Maßstäbe. Das muss man erstens sagen. Ja, aber krass. Aber vor allem auch dieses Thema, dass man Lieferanten auch dann ein bisschen bescheißt. So, das ist auch ein sehr wiederkehrendes Thema. Das merkt man auch oft dann, wenn irgendwelche Sachen aus dem Ruder laufen in so einem Restaurant. Das ist so die einfachste Art und Weise, wie du so ein bisschen Geld abzwicken kannst. Ist das so einfach, deine Lieferanten nicht bezahlst. Und das funktioniert erstaunlicherweise dann immer wieder, weil man dann sich dann einfach,
das ist echt krass.
Wenn man einen Lieferanten nicht bezahlt, dann kann man einfach, okay, dann holt man sich einen neuen.
Aber das kann man nicht endlos machen.
Das kann man natürlich nicht endlos machen. Aber ich bin dann auch echt immer erstaunt, wie lange man das dann doch machen kann. Auch heutzutage noch. Weil natürlich, das geschieht alles auf Rechnung.
Ja.
Und wenn man mal irgendwann mal eine Rechnung bezahlt hat, dann genießt man auch ein gewisses Vertrauen von diesen Lieferanten. Und die wollen natürlich auch ihre Sachen verkaufen so. Und aber ich sehe es immer wieder, wie dann oft genau da auch beschissen wird so.
Und ich meine, Paul scheint jemand zu sein, der Menschen für sich gewinnen kann.
Mhm.
Der wahrscheinlich eine krasse Ausstrahlung hat im Sinne von, ich habe alles unter Kontrolle und du kannst mir vertrauen. So schätze ich den jetzt ein.
Klassik Cornartist, ne?
Ja. Und wirklich. Und das war ein Zeitraum von 4-5 Monaten, ne? Von Januar bis Juni. Und ich finde, das ist ein Zeitraum, in dem, wenn man sagt, hey, lass mich mal kurz checken, was da ist. Ich rufe mal bei der Bank an, dann vergeht eine Woche, vergeht noch eine Woche und dann hast du noch vielleicht nochmal einen neuen Check. Ja. So 4 Monate gehen echt schnell rum. Ich finde das in solchen Geschichten, wenn man sagt, wie konnten die das irgendwie glauben? Wie ist das nicht aufgefallen? 4 Monate sind echt schnell rum.
Ja, und auch Rechnungen bezahlen. Also ich meine, jeder hat ja schon mal eine Rechnung nicht bezahlt. Dann bis überhaupt erstmal eine erste Mahnung kommt, sind Wochen verstrichen. Dann kommt nochmal eine zweite.
Richtig.
So, das dauert. Da kann man schon noch ein bisschen.
Und es war eine andere Zeit, ne? Es war eine nicht digitale Zeit. Ja. Es war einfach.
Du musstest erstmal zur Bank gehen.
Nein, du musstest erstmal wirklich jemanden anrufen, irgendwo hingehen. Das war einfach anders.
Wenn du jetzt von Lieferunternehmen sprichst, Per, ich sag mal so: Pauls Geschichte hat ja noch ein letztes Kapitel.
Ich bin gespannt.
Zwischen 2003 und 2020 wird es ruhig um Paul Diogenes. Nur noch einmal tritt er in die Öffentlichkeit. 2006 erzählt das Boston Magazine seine Geschichte und die des Bay Tower Restaurants. Dabei kommen sie auch auf seinen Lebenslauf zu sprechen. Hat der wirklich 2 Restaurants verkauft und in London studiert? Paul wiegelt ab. Das war nicht sein Fehler. Sein Lebenslauf wurde vom Restaurant aufgeblasen. Er war nie in London und seine Restaurants hatte er nur für okayes Geld verkauft. Das Bay Tower Restaurant wollte in der Öffentlichkeit gut dastehen. Daher haben sie seinen Lebenslauf für die Website ein bisschen aufgepimpt. Und was ist mit seiner Ausbildung? Das Magazin hat Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass das prestigeträchtige Culinary Institute nie einen Paul Diogenes als Studenten hatte. Wie kann das denn sein? Ach so, ja, sagt Paul, das liegt daran, dass er nie seine Studiengebühren bezahlt hat. Man kann das als eine Art Verteidigung sehen.
Ah, herrlich.
Als das Magazin ihn dann fragt, wie er den Betrug heute, 3 Jahre später, sieht, sagt Paul, dass er sich leider ganz schlecht daran erinnern kann.
Mal ein bisschen mehr wie Paul sein, oder?
Ja.
Daraufhin verschwindet Paul aus der Öffentlichkeit und arbeitet ohne größere Vorkommnisse in verschiedenen Restaurants, bis die Corona-Pandemie über die Welt schwappt. Als die Welt im Jahr 2020 stillsteht, sieht Paul die Möglichkeit, noch einmal ein richtig großes Ding zu drehen. Doch als Paul Diogenes kann er jetzt nicht mehr auftreten. Der Name ist verbrannt und lässt sich leicht finden.
Im November 2020 gründet nun ein gewisser Paul de Julio das Catering-Unternehmen Le Page Catering.
Das ist so geil.
Paul de was?
De Julio. Paul de Julio.
Das ist wie wenn in so Cartoons so Charakter einfach so ein Bart angeklebt wird oder ein Hut aufgesetzt wird.
Ganz schlechte Maskerade.
Es ist wirklich Paul de Julio. Und sein Catering-Unternehmen heißt Le Page Catering, also
fancy.
Französisch.
Klingt gut.
Fancy, weil hier wird es nur die feinsten Speisen geben. Hummer, Jakobsmuscheln, Prime Rib, Wildschwein und Garnelen. Das Problem ist nur, das Unternehmen existiert offiziell gar nicht. Er hat kein Bankkonto, er hat keine offizielle Steuernummer. Doch Paul ist lang genug dabei, um zu wissen, wie er trotzdem an frische Ware kommt. Mit einem handschriftlichen Brief beantragt er bei einem Lebensmittelhändler ein Kundenkonto. Als Kontaktperson trägt er E.L. ein. Mit E.L. hat Paul wenige Jahre zuvor in Fall River in der Sportsbar Jerry Remy's gearbeitet. Der volle Name der Person ist in den Gerichtsunterlagen anonymisiert. Auch die Sozialversicherungsnummer, die er für das Kundenkonto angibt, gehört E.L. Doch um die Bestellungen bei dem Lieferunternehmen schlussendlich abzuwickeln, reicht das noch nicht. Um die Rechnungen zu bezahlen, nutzt er die Bankdaten von verschiedenen Restaurants aus Providence. Im Dezember 2020 steht das Kartenhaus. Er bestellt zum ersten Mal bei der Performance Food Group Waren im Wert von $115.000. Soweit, so ungewöhnlich für das Lieferunternehmen. Auffällig ist nur, dass die Bank des Lieferunternehmens darauf hinweist, dass sie die Bankdaten von Le Page Catering nicht autorisieren können. Sie bekommen keine Bestätigung. Die Performance Food Group meldet sich bei Paul de Julio. Irgendwas stimmt nicht mit seinen Bankdaten. Kein Problem, sagt er, sie sollen es bitte mit neuen Bankdaten probieren. Das Lieferunternehmen ist zufrieden und liefert die Waren an Le Page Catering, noch bevor die Zahlung bestätigt ist. Dass etwas mit dieser Bestellung nicht so ganz stimmt, merkt auch der Fahrer, der für die Lieferung zuständig ist. Wahrscheinlich zum ersten Mal soll er die Waren einfach so auf einem Parkplatz stehen lassen und wenige Wochen später sogar auf dem Bürgersteig.
Ah, herrlich, ja, wow.
Ich habe in den Berichten gelesen, dass der ein Foto davon gemacht hat, der Fahrer. Ich konnte das Foto aber leider nicht finden.
Für private Zwecke oder so zum
Dokumentieren? Ja, weil es einfach so ungewöhnlich war.
Ich meine, Ware im Wert von über 100.000, wie viel war das denn dann bitte auch?
Naja, aber wenn du anfängst, ja okay, Hummer nimmt viel Platz weg, aber so bei Fleisch, wenn du wirklich so ein bisschen, es ist natürlich schon viel, aber ich kann mir vorstellen, wenn das...
viel.
Ja.
Und der hat niemanden angetroffen, sondern das einfach dahingestellt und sollte wieder fahren.
Ja.
Was auch merkwürdig ist, weil es lag wohl auch in Pauls Interesse, dass es irgendwie verwertet wird.
Also ja, das war schon in der Nähe von, wo Paul dann schnell Zugriff drauf hatte. Da kommen wir gleich drauf.
Paul hat so hinter so einer Hecke gewartet. Wahrscheinlich.
Es knirscht hin und wieder im System, aber Paul kommt an seine Ware. Und er hat auch schon einen Plan, wie er die Sachen wieder losbekommt. Im Osten von Providence liegt der Fischladen Digger's Catch. Hier wird er vorstellig und erzählt dem Besitzer, dass er leider infolge von Corona mehrere Restaurants schließen musste und jetzt auf Waren im Wert von über $200.000 sitzt. Er fragt Bill, den Besitzer von Digger's Catch, ob er nicht Lust hätte, ihm beim Verkauf der Ware zu helfen. Ja, klaro. Bill sagt später, dass sie in dieser Zeit über $100.000 pro Monat verdient haben. Paul hätte ja immer wieder neue, alte Ware gefunden. Doch dieses Traumgeschäft ist für Bill schneller vorbei, als er dir Julio sagen kann. Eines Tages im Sommer 2021 meldet sich das FBI bei ihm. Dieser Paul de Julio, mit dem er da zusammenarbeitet, das ist ein Hochstapler, der mit mehreren Haftbefehlen gesucht wird. Bill ist entsetzt und hat natürlich Angst. Mit diesem Verbrecher möchte er nichts zu tun haben. Bill willigt ein, dass das FBI ihn als Maulwurf für ihre Ermittlungen nutzt. Ab jetzt ist er bei seinen Treffen mit Paul verkabelt, aber das, was das FBI hört, lässt Zweifel aufkommen, wie Bill nicht selber drauf kommen konnte, wer Paul wirklich ist. In den aufgezeichneten Gesprächen brüstet der sich mit seiner kriminellen Vergangenheit und seiner Fähigkeit, jedem Geld aus der Tasche ziehen zu können. Ja, das FBI hat genug Beweise. Am 3. August 2021 lauern mehrere FBI-Agenten und Polizisten Paul de Julio hinter dem Digger's Catch auf. Als sie versuchen, ihn festzunehmen, springt Paul in seinen grauen Mercedes und versucht zu fliehen. Er rammt ein Auto des FBI, in dem weitere Polizisten sitzen. Im nächsten Moment hält er direkt auf einen FBI-Agenten zu, der gerade noch zur Seite springen kann, bevor Paul einen Lieferwagen von Digger's Catch rammt. Er fährt gegen ein weiteres Auto des FBI und flieht durch die entstandene Lücke. Wieder einmal ist Paul on the run. Doch diesmal stellt er sich nicht. 9 Tage später, am 12. August 2021 wird er in einem Hotel in Middleborough in Massachusetts, ca. 45 Minuten östlich von Providence, festgenommen. Bei sich hat er einen Koffer mit 116.404 Euro in bar. Klingt nach viel, aber ein paar Monate später wird vor Gericht das wahre Ausmaß des Betrugs sichtbar.
Ey, also eins muss man ihm lassen. Er ist hammermäßig kreativ.
Ja, wirklich.
Und die Leute um ihn rum sind auch alle ein bisschen dumm.
Oder? Ja, also bei Bill muss man wirklich, also vielleicht hat er einfach die Dollarzeichen in den Augen gehabt.
Gier macht blind.
Und aber wiederum, das war auch wieder ein relativ kurzer Zeitraum, ne? Das waren auch wieder wenige Monate.
Ja.
Dezember bis Juni wieder. Also der hat's irgendwie, ne? Der ist so, der sagt sich immer Januar, neues Jahr, neuer Betrug, da lege ich los.
Nicht schlecht. Ja, aber es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass du einfach mit diesem Lieferanten-Scam kommst du ziemlich, krass, ne? Ziemlich weit, wenn du weißt, wie du es machst. Weil dann immer, ja, komischerweise gibt es ein Goodwill seitens der Lieferanten, dass sie einfach ihre Ware loswerden wollen. Mm. Und dann, wenn du dann mehrere Lieferanten quasi gegeneinander ausspielst und die Leute warten lässt, dann natürlich kann dir sowas gelingen. Aber du musst natürlich schon sehr abgeklärt sein.
Übelst assi. Ja. Also.
Der Mann ist hart, ja.
Ja.
Der Mann ist echt heftig.
Irgendwie habe ich eine Art von, ja, Faszination / Bewunderung für ihn, weil ich das wirklich krass finde, mit was der alles durchgekommen ist und dass er immer wieder aufs Neue anfängt mit irgendwelchen Betrügereien. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Mitleid, vor allen Dingen mit armen Lieferanten. Also mit diesem komischen, was heißt komisch, mit diesem superreichen Hochhausbesitzer habe ich weniger Mitleid auf eine komische Art und Weise, aber...
Und vor allem mit E.L. habe ich ein bisschen Mitleid, weil...
Weil er seinen Namen nutzt.
Weil er nicht nur seinen Namen nutzt. Es gibt nämlich jetzt ein allerletztes Kapitel.
Okay, gespannt.
Ich meine, Paul wurde geschnappt.
Ja, wie alt ist Paul auf den Bildern, die du uns gezeigt hast? Also wann
so sind Ende 40. Okay. Also der ist, 72 geboren, also der ist jetzt Anfang 50.
Und aus welchem Jahr sind die?
Das war das Bild, glaube ich, 19, 18, 19, irgendwie sowas.
Ah, okay. Also kurz vor...
Ja, also sind relativ aktuell. Ja. Mhm. Ja, Paul wurde geschnappt. Schauen wir mal.
Mit seinem Geldkoffer.
Was er bekommt.
Hotel.
Im Dezember 2021 sitzt Paul also wieder einmal auf der Anklagebank. Fast 30 Jahre Betrug und Hochstaplerei in der Gastronomie von Massachusetts und Rhode Island finden nun ein Ende. Diesmal kann er nicht darauf hoffen, mit einer milden Strafe davonzukommen. Das weiß auch Paul. Er gesteht alles. Das Stehlen der Bankdaten, der Identitätsdiebstahl und der Angriff auf einen FBI-Agenten. Insgesamt $831.572 soll Paul mit seinem Catering-Betrug gestohlen haben. Auch alte Straftaten kommen vor Gericht nun ans Tageslicht. Vor wenigen Jahren hatte Paul eine weitere Ermittlung am Hals. Sein Kollege E.L. aus dem Jerry Remy's in Fall River fand heraus, dass Paul seinen Ausweis gestohlen hatte. Daraufhin rief er die Polizei. Was E.L. nicht wusste, Paul stahl damals nicht nur seinen Ausweis, sondern auch seine Sozialversicherungsnummer. Die in den USA, muss man wissen, das ist noch ein größeres Ding als bei uns. Darüber ist wirklich, das ist deine Persönlichkeit im Grunde. Wenn du die hast, dann kannst du wirklich im großen Stil betrügen.
Kannst du die Identität klauen.
Ja.
Und er dachte, er wäre ein Freund von ihm.
Das weiß ich nicht.
Ich weiß das.
Okay.
Das fühle ich.
Also ich hoffe für ihn nicht. Also ich hoffe, dass er da Paul schon angemerkt hat, dass das so ein bisschen eine krumme Nummer ist. Vor dem Hintergrund von Pauls krimineller Vergangenheit fällt das Urteil schließlich besonders hart aus. 10 Jahre Haft. Und eine Strafe von $831.572. Also exakt die Summe, die ihm für den Betrug nachgewiesen werden kann. Die Geschichte von Paul Diogenes ist die eines Mannes, der sich nie von seiner schwierigen Kindheit lösen konnte. Auch wenn ihm das Kochen und die Gastronomie in New England immer wieder eine Hand reichte, auszubrechen.
Ja, wow. Was eine Story. Natürlich ein Hustler der Extraklasse.
Ja.
In jeglicher Hinsicht.
Und mich würde es nicht wundern, wenn wir in 15 Jahren wieder was von ihm hören. Also ich habe bei solchen Charakteren immer das Gefühl, der ist jetzt 10 Jahre in Haft, aber wirklich da auszubrechen und ich meine, er war doch nah dran. Er hat einfach normal in Restaurants als Koch gearbeitet, aber dann merkst du, das Leben könnte noch ein Ticken schöner sein. Nochmal 10.000 mehr zu haben.
Und er 20. weiß ja, wie es geht und dass es geht.
Exakt.
Und das schon seit seiner Kindheit.
Ja, was mich immer auch an so Sachen fasziniert, er muss ja irgendwo auch dann im Bauchgefühl gehabt haben, so, ich meine, irgendwann werde ich erwischt. Ich meine, das kann ja einfach nicht ewig gut gehen, das auf die Art und Weise zu machen. Aber ja, ich glaube, er hat einfach ein Ego, was ihn dann auch für sowas blind macht.
Mhm. Ja. Ja, wir sind wieder bei Männer-Egos.
Ja,
auf jeden Fall. Nicht zu unterschätzen.
Nein.
Aber auch
Nein.
nicht zu überschätzen.
Nein. Ja. Nein, aber es ist genau die Sache. Das ist wirklich die Kombo aus dann jemanden aus der Gastro mit so einem Männer-Ego. Ja, das ist eine powervolle Kombination.
Findet ihr die Strafe gerecht? 10 Jahre Haft?
Ja, finde ich schon lange.
Ja, schon lange, aber gleichzeitig natürlich, da er auch ein krasser Wiederholungstäter ist, sich nicht aufhört. Mhm. Ich meine, was sollen sie machen?
Ja, ja.
Irgendwo schwer zu sagen. Aber natürlich, ja finde ich irgendwo, Gott, okay. Ist ja die Frage, ob er wirklich.
1,5 Jahre wieder raus.
Ja, aber tatsächlich ist ja die Frage, wie lange er davon absitzen wird, ne?
Ja, ja.
Wenn jetzt wirklich so in das Thema Financial Fraud, glaube ich, dann dafür einsetzt. Ja. Ich glaube nicht, dass du die volle Haftzeit sitzt. Das würde mich jetzt wundern.
Ja, ich muss sagen, so alles in allem auch ein bisschen ein unglücklicher Charakter, weil wie er aufgewachsen ist, wo er aufgewachsen ist, das muss so tief in ihm drin sitzen, so diese dunkle Ader. Ich möchte ihn nicht verteidigen. Ich finde, das ist schon noch eine, also sind absurde Mengen, die er gestohlen hat, aber ich finde, das wird uns immer wieder begegnen, dass einfach Leute straffällig geworden sind, weil sie mit dunklen Dämonen zu kämpfen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ist auch schade, weil natürlich für viele, die irgendwie unter solchen Umständen aufwachsen und früh dann vielleicht auf eine etwas schiefe Laufbahn kommen, für viele in der Situation ist ja die Gastro oft eine Rettung, weil es natürlich einem eine Struktur gibt, eine Perspektive. Das ist ja so ein klassischer Case, ne, wo einfach Leute auch oft die Kurve gekratzt haben.
Ja.
Und es ist nicht schade, dass das bei dem guten Paul nicht der Fall war und dass er dann doch eher der Wiederholungstäter war und wieder und wieder und wieder auf die schiefe Laufbahn kam.
Welchen Namen gibt er sich als nächstes? Was meint ihr? Paul.
Was Französisches.
Ja, genau. Vielleicht ist er, ich meine, auch etwas kreativer und dann vielleicht kommt dann auch Paulita Escobar. Nochmal mit einer Perücke glatt rasiert. Next Level.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Viele interessante Einblicke.
Spannendes Thema. Schön mit euch ein bisschen rumzubantern und über Con-Artists zu reden. Hat mich gefreut.
Und wenn ihr mehr von, jetzt wollte ich schon von Paul sagen, wenn ihr mehr von Per sehen möchtet, dann schaut doch gerne mal auf seinem YouTube-Kanal Berlin Food Stories vorbei. Da passiert jetzt einiges. Was wirst du da machen? Magst du so einen kurzen Einblick geben?
Oh, sehr gerne. Natürlich auch, ich mache schon ewig verschiedene Shortform-Sachen auf Instagram und TikTok. Aber genau, auf YouTube erzählen wir größere Geschichten. Mhm. Das heißt, wir waren jetzt letzte Woche im Steakhouse Marzahn. Der Titel der Story war das Luxus-Steakhouse in der Plattenbausiedlung. Mhm. Tolle Story, kann ich jedem empfehlen. Wirklich ein spezielles Restaurant. Ich war davor mit Tim Raue im China Club, dem Private Members Club über dem Adlon, wo man sonst nicht reinkommt. Das heißt, ich versuche immer, Stories zu erzählen, die etwas ungewöhnlich sind.
Ja.
Wo auch natürlich nicht unbedingt, die nicht jeder kennt und die einfach natürlich in Sachen Essen interessant sind, aber auch generell einfach tolle Stories sind.
Tolle Orte, tolle Personen.
Ja.
Cool. Sehr, sehr cool. Dann schaut dort rein, abonniert den YouTube-Kanal Berlin Food Stories, abonniert TikTok, Instagram, Berlin Food Stories, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, was mich wundern würde. Und wenn ihr schon auf Instagram seid, natürlich auch Was schmeckt dahinter abonnieren.
Ein aufstrebender Kanal.
Ein aufstrebender junger Kanal.
Da gibt es guten Content, Leute.
Sieht doch gut aus übrigens, euer Shortform-Content.
Dankeschön.
Ja, ich habe drauf geschaut. Doch, sieht schick aus. Ja.
Wo ist die Kamera?
Props an die Person, die es macht.
Danke. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Fall. Und bis dahin.
Sagen wir Tschüss.
Sagen wir Tschüss und geben Tschüss. Jetzt ab in die Outtakes.
Tschüss.
Da gab's ein paar, oder?
Da gab's einige mal wieder.
Paul. Warum sagst du eigentlich immer Paul und nicht Paul?
Hab ich Paul gesagt?
Ja.
Oh. Paul. Paul, ja.
Oder?
Paul. Okay, dann mache ich das ab jetzt.
Wir sind in Deutschland.
So, Paul Diogenes. Ja. Paul, ich sag die ganze Zeit Paul, das ist...
Ach, nennen wir noch Paul.
Ist so, wir nennen den so. Paulchen, Paulchen. Nein, Paulchen. Paulchen die.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.